deswegen führt ja das Reden von Jesus Christus als dieser Gegenwart Gottes, als Gott von Gott, dazu, dass man von der Dreieinigkeit sprechen muss. Das ist eigentlich die Mitte des Christentums. Nun ist das ein so schwieriger Gedanke, dass man in der Neuzeit den Eindruck hatte, davon spricht man eigentlich nicht besonders. Karl Rahner, dieser große Theologe, pflegte zu sagen, dass, wenn sich herausstellen würde, dass die Trinität falsch ist, man nicht allzu viel aus der theologischen Literatur wegwerfen müsste, weil das für viele Christen keine Rolle gespielt hat. Sie werden zwar auf diese drei Namen getauft und die Katholiken sprechen diese drei Namen bei dem Kreuzzeichen aus, das sie über sich machen, aber wenn man einen normalen Christen fragt, was ist denn da mit der Trinität, dann kriegt man doch zumeist die Antwort, das ist ein großes Geheimnis, das weiß der Pfarrer. Und dann fragt man die Pfarrer und die Pfarrer sind von dieser komplizierten theologischen Vorlesung dann zu einem größeren Teil so verschreckt, dass sie dann eigentlich nur mal auch sagen, es ist ein großes Geheimnis und dann die Geschichte erzählen, diese Wanderlegende von dem Kind, das da einem Theologen begegnet am Strand und dieses Kind ist dabei, das Meer in eine Grube zu schöpfen. Und dann sagt dieser große Theologe, inzwischen erzählt man das immer von Augustinus, aber die Geschichte ist eigentlich im 12. Jahrhundert in Paris entstanden. Dann sagt der Augustinus, ja, das geht doch gar nicht. Und dann sagt das Kind zu ihm, ja, und du willst die Trinität verstehen. Begreifen geht natürlich nicht. Aber irgendwie verstehen muss man es. Also die Christen haben das weggedrängt und ich sehe es geradezu als einen heilsgeschichtlichen Augenblick, als eine ganz wichtige Zeit, in der wir jetzt leben, weil nämlich jetzt wir so weit sind, dass die Christen mit den Juden und mit den Muslimen reden. Und dann werden sie auf dieses ihr Kerngeheimnis angesprochen. Dann kann man nicht mehr wie in der Neuzeit sagen, die Christen haben es ja nur mit Atheisten und Agnostikern zu tun. Und dann ist eigentlich nur von Gott die Rede und Christus als einem besonders großartigen Lehrer. Nein, jetzt müssen wir dazu stehen, verständlich zu machen, was wir damit meinen, wenn wir sagen, Jesus Christus ist der Herr. Das ist nämlich die Formel, die in den frühen Paulusbriefen schon auftaucht. Jesus Christus ist der Herr. Und jetzt muss man wissen, dass dieses Wort Herr, griechisch Kyrios, in der griechischen Übersetzung der Bibel, die 200 vor Christus in Alexandrien gemacht worden ist, für die dort waren, lebten die meisten Juden, die nicht in Palästina lebten, dass diese griechische Bibel, die heute noch das Alte Testament der Ostkirche ist, mit dem Wort Kyrios, Herr, den unaussprechlichen Gottesnamen wiedergibt. So wie auch Luther in seiner Bibelübersetzung diesen unaussprechlichen Namen mit der Herr wiedergibt. Sodass also dieses Grundbekenntnis schon in den frühen Paulusbriefen, die sind vor den Evangelien geschrieben und entstanden, dort diese Formel auftaucht, Jesus Christus ist der Herr. Und Paulus sagt dann sofort dazu, das kann man nur sagen im Heiligen Geist. Das heißt, auf der normalen Ebene der historischen Forschung, der literarischen Betrachtung der Texte oder wie immer, als solcher, rein wissenschaftlich, kommt niemand bis zu diesem Bekenntnis. Das muss einem geschenkt und gezeigt werden. Das sollte man in aller Deutlichkeit sagen, dass man das nicht philosophisch beweisen kann. Ich meine, dass man einen philosophischen Weg zu Gott findet, aber nicht in derselben Weise einen philosophischen Weg zu Jesus Christus. Deswegen gibt es diese Trennung auch dieser beiden großen, früher hat man gesagt, Prinzipienwissenschaften oder Erstwissenschaften. Heute im Zeitalter der Science sollte man das vielleicht gar nicht mehr Wissenschaft nennen. Also dieser beiden großen Disziplinen, Philosophie und Theologie. Philosophie ist das Nachdenken über die Welt und das Erschließen der Welt mit der eigenen Vernunft, im Rückgehen auf die eigene Erfahrung. Und da, meine ich, könnte man bis zum personalen Gott kommen. Davon haben wir beim letzten Mal gesprochen. Zu Jesus Christus kommt man so nicht, sondern hier muss das verkündet werden von überzeugten Zeugen und es muss einem einleuchten und das leuchtet einem nicht ein, sagen diese Verkünder selber, wenn einem nicht dafür ein Fichte hat mal gesagt, ein Auge eingesetzt wird oder ein Ohr gegeben wird oder ihm ein Licht geschenkt wird. Das nennt man in theologischer Sprache Gnade.
Also wenn man es so zusammenfassen kann, es gibt die Ebene, wo man sich selbst auf den Weg zu Gott macht, nennen wir es Philosophie oder wie auch immer, und dann gibt es so einen Weg, auf dem Gott zu einem selber kommt. Und das ist dann der zweite Schritt sozusagen.
Das sehe ich als den entscheidenden Punkt. Man zitiert ja oft, ich höre es jedenfalls, wird mir sehr oft gesagt, dieses Wort des jetzigen Papstes, Ratzinger, der damals gesagt hat, auf die Frage, wie viele Wege zu Gott gibt es, hat er gesagt, so viele wie Menschen. Und manche legen das so aus, dass man sagt, dass ja, jeder irgendwie, das ist so die indische Vorstellung, Gott ist so etwas wie auf der Spitze eines Berges und jeder kann ja da irgendwie hinaufsteigen, wie er will. So hat er das aber nicht gemeint, sondern er meint, dass diese Wege zu Gott, die jeder Einzelne geht, für den, der an Jesus Christus glaubt, immer Wege schon in diesen Mann Jesus Christus ist, von dem wir das Wort haben, dass er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und er ist entscheidend der Weg, der nicht von unten nach oben geht, wie wir, sondern wo Gott von ihm her zu uns kommt. Und das ist auch die Weise, wie man es den Leuten verdeutlichen muss. Denn wenn ich nur von unten her denke, ist es tatsächlich so, jeder geht von seinem Ausgangspunkt hinauf. Aber wenn es Gott gibt und sagen wir besser, wenn Gott ist, denn es gibt hier kein Es, das ihn gibt. Wenn Gott ist und personal ist und freiheitlich, und er kann ja nicht unter meinem Niveau sein, wenn ich schon eine Person bin und eine Freiheit bin, dann ist doch nicht auszuschließen, dass er unter seinen vielen Worten und Wörtern, jedes Blatt ist ein Wort von ihm, für den der an Schöpfung glaubt, jeder Baum, jeder Mensch erst recht, dass unter diesen vielen Worten von ihm er ein Wort zu dem Wort erklären will. Das ist also nicht eine Anmaßung der Christen, sondern die Christen sehen sich hier in die Pflicht genommen, dass ihnen das begegnet ist, ein Wort, ein letztes Wort von Gott selbst her. Und das macht den Christen aus, dass dann obendrein man daraus dann auch Handlungsanweisungen bekommt für sich und den Umgang mit den anderen Menschen und mit der Umwelt. Darüber können wir dann hinterher reden. Das erste ist, Gott, das glauben die Christen, hat in diesem Mann Jesus von Nazareth das Wort seiner Worte gesagt. So geht der Hebräerbrief los. Gott hat oft zu den Vätern gesprochen, in den Propheten, schreibt dort der Verfasser, und am Ende durch seinen Sohn. Und schon die Kirchenväter, diese ersten frühen Theologen, haben das ergänzt, dieses Wort von, er hat früher durch die Propheten gesprochen, durch den Satzteil und durch die Sibyllen. Damit deutlich ist, dass es nicht bloß die Offenbarungen in der Bibel gibt, in der Schrift gibt, sondern dass Gott an vielen Stellen zu den Menschen gesprochen hat. Aber immer in einer Vorläufigkeit, immer ausstehend die letzte Besiegelung. So dass wir alles Mögliche aufnehmen können. Zum Beispiel der jetzige Papst knüpft oft an die Philosophien an und weist darauf hin, dass die klassischen Missionen weniger angefangen haben, mit den Religionen zu reden, als mit den Philosophien. Wir haben nicht angeknüpft bei Zeus oder Hera oder Apoll, sondern bei diesem Durchblick auf den einen Gott. Aber gesagt, wir nehmen überall auf die Worte, die dort gefunden werden, das letzte Wort von Gott her, nicht von uns her, in diesem Mann Jesus von Nazareth.